Lina E.
Maya T. Und jetzt Johann G. Es sind drei Namen, die für linksextremistische Gewalt in Deutschland stehen sollen. Die Bundesanwaltschaft hat in der vergangenen Woche mehrere mutmaßliche Mitglieder der sogenannten Hammerbande angeklagt, weil sie Neonazis brutal angegriffen haben sollen. Wer hinter dieser Gruppe stecken soll und was sie so gefährlich macht, das erzählt uns NDR-Investigativjournalist Sebastian Pittelkow in dieser 11KM-Folge. Sebastian recherchiert seit Jahren zu Extremismus und er ordnet ein. Welche Gefahr geht generell von Linksextremisten in Deutschland aus und was hat Budapest damit zu tun? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Lukas Waschbisch. Heute ist Dienstag, der 17. Juni.
Wir sind in Budapest im Winter 2023. Da findet zwar jedes Jahr, aber eben auch in diesem Jahr damals, im Februar, ein riesiger Aufmarsch von Rechtsextremisten aus ganz Europa statt. Die kommen dann richtig so in Wehrmachtsuniformen und teilweise sozusagen auch mit verfassungsfeindlichen Symbolen wie Hakenkreuzen, Stahlhelmen laufen die da rum. Also alles sehr martialisch. Man trifft sich in Ungarn zu Ehren der SS, die in Budapest die Stadt verteidigt hat, damals in den letzten Kriegstagen und Monaten gegen die Rote Armee. Wenn man jetzt mal einen Perspektivwechsel macht und wir gucken gerade durch das Auge von einer Überwachungskamera, dann sieht man, wie am Rande von diesen Demos sozusagen drumherum plötzlich eine Gruppe Vermummter auf einen vermeintlich Rechtsextremisten zustürmt und ihn zu Boden reißt und dann, das ist in so einer Ladenzeile, vor diesem Laden quasi mit Schlagstöcken traktiert und auf ihn einhämmert und das Blut ihm dann auch über den Kopf drüber läuft. Und dann kommt der, ich nenne es jetzt mal flapsig, der sogenannte Signature-Move dieser Gruppierung. Sie versprühen ganz viel Pfefferspray auf ihn noch drauf am Ende, bevor sie von ihm ablassen. Das hat, sowas habe ich während der Recherche gelernt, so zwei Bewandtnisse. Das eine ist, man macht natürlich das Opfer erstmal so benommen, ne? Ist er dann auch tatsächlich, als er wieder aufsteht, der Mann. Und andererseits verwischt man damit Spuren ganz gut. Und sie pfeffern ihn und dann lassen sie von ihm ab und alles geht total schnell. Und diese Überwachungskamera in dieser Ladenzeile, die zeichnet das auf. Und die hilft natürlich später sozusagen auch den Ermittlern. Und dieser ganze Komplex wird als Budapest- oder Ungarn-Komplex am Ende in diesen Ermittlungen und am Ende jetzt auch in dieser Anklage bekannt.
Heute hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen mutmaßliche Mitglieder einer linksextremistischen Vereinigung erhoben. Sie gelten als Komplizen von Lina E. Die Studentin soll mit anderen zwischen 2018 und 2020 in Sachsen und Thüringen Menschen aus der rechten Szene angegriffen haben. Nun werden ihre mutmaßlichen Mittäter wohl auch bald vor Gericht stehen.
In diesem sogenannten Budapest-Komplex und bei den jetzt Angeklagten, um wen geht's da?
Angeklagt werden insgesamt 6 Mitglieder dieser Gruppe wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und einer wegen der mutmaßlichen Unterstützung. Und der herausgehobene Kopf dieser Gruppe, der soll auch in Ungarn mit dabei gewesen sein, das ist Johann G. Johann G. ist damals der meistgesuchte Linksextremist in Deutschland, wird überall mit, später dann auch mit Fahndungsplakaten, öffentlichkeitswirksam an den Bahnhöfen, überall nach ihm gefahndet. Er gilt auch als einer der 10 Gefährder, die es derzeit sozusagen im Linksextremismus gibt. Das heißt, es sind Personen, von denen Sicherheitsbehörden eine ganz besondere Gefahr sehen gegen Leib und Leben von anderen, oder beziehungsweise was das Begehen von Straftaten betrifft. Und er hat eine besondere Rolle in dieser ganzen Gruppierung, weil er der zwischenzeitlich Verlobte von Lina E. gewesen ist. Lina E. kennen wir ja bereits in der Öffentlichkeit durch einen sehr spektakulären Prozess.
Weil die mutmaßlichen Linksextremisten den Nazis die Stirn bieten wollen, überfielen sie mehrfach Menschen aus der rechtsextremen Szene und schlugen äußerst brutal zu. Und zwar nicht im Affekt, sondern zielgerichtet und geplant. Für diese Gewalttaten wurden Lina E. und ihre Freunde zu Haftstrafen verurteilt, von ihren Unterstützern im Gerichtssaal heute aber lauthals beklatscht.
Lina E. soll ja eben auch Mitglied dieser Gruppierung gewesen sein und ist in Dresden mit weiteren Beschuldigten In einem sehr langen Prozess, 2 Jahre ging der in etwa, wurden die Taten verhandelt, die teilweise jetzt eben auch wieder in der Anklage eine Rolle spielen.
Mhm. Lina E., eine junge Frau, die zu mehr als 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist. Auch deshalb hat dieser Prozess solche Schlagzeilen gemacht. Wir haben zum Fall Lina E. auch eine FKM-Folge gemacht. Die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und diesmal geht es um ihren Ex-Verlobten, um Johann G. Kannst du uns nochmal so ein bisschen beschreiben, was ist das für ein Typ?
Johann G. ist in den 30ern vom Alter her. Er hat kurze Haare, zumindest auf den Fahndungsplakaten. Er hat auf seinen Händen Hate Cops, so auf den Handrücken drauf, einmal so quer rüber, Hate Cops tätowiert. Auf der einen Hand Hate, auf der anderen Seite Cops. Also das ist so ja auch so eine klassische Symbolik, die in so linksextremen Kreisen, linksradikalen Kreisen bekannt ist. Also er demonstriert nach außen hin, wo er politisch steht. Er ist mehrfach vorbestraft und er lebt lange in Leipzig, auch mit Lina E. zusammen. Und später wird er dann eben, so gehen eben Ermittler davon aus, Kopf dieser Gruppe, die jetzt einerseits mit dieser neuen Anklage versehen ist, andererseits eben auch schon in der Vergangenheit für Straftaten verurteilt worden ist im Zusammenhang mit diesem Lina E.-Prozess.
Lass uns mal auf die aktuelle Anklage schauen. Was wird Johann G. dem Kopf der mutmaßlich linksextremistischen Gruppe und den anderen vorgeworfen?
Na, es gibt viele Punkte jetzt in dieser Anklage, ne? Also im Kern geht es erstmal darum, dass diese Anklage eine linksextremistische Vereinigung sieht. Das heißt, da gibt es eben Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um Straftaten zu begehen. So der Vorwurf. Und besonders interessant ist, dass da eben diesmal 5-mal versuchter Mord dabei ist. Das heißt, auch Johann G. werden der Anklage zufolge 2-mal versuchter Mord vorgeworfen. Und eine Tat, die da sozusagen relevant sein soll, die hat in Erfurt stattgefunden, 2023. Da soll Johann G. zusammen mit anderen auch auf bekannte Neonazis eingeprügelt haben. Da gibt es auch ein Video davon, das haben nämlich Zeugen gemacht. Das ist so eine klassische Eisenbahnerplattenbausiedlung, also wie es die eben in den Landstrichen sehr oft gibt. Und 2 Neonazis laufen da eben die Straße lang, das zeigen die Videos, und plötzlich stürmt, ähnlich wie in Ungarn auch, eine Gruppe an vermummten Menschen auf sie zu und traktieren sie mit Schlagstöcken. Und einen eben so schlimm, dass er lebensgefährliche Kopfverletzungen davon trägt. Die Anklage sagt ja, dass diese Taten, die diese Gruppierung gemacht haben soll, dass die letztlich so eine, erstens einer überregionalen Vernetzung zugrunde lag, ne? Also dass sie sehr breit vernetzt gewesen sind, auch einen sehr breiten Rückhalt in der linksextremen Szene hatten. Und das muss man sich auch sozusagen vor Augen führen, dass diese Taten einen Tatzeitraum von mehreren Jahren umspannen haben, also von 2018 bis 2023. Ein besonderes Beispiel ist für mich diese Tat in Eisenach gewesen. Oder besser gesagt, man muss eigentlich sagen, 2 Taten in Eisenach, weil sie sollen im Oktober und im Dezember 2019 sich so ereignet haben. Eisenach, muss man wissen, ist sowieso eben genau einer dieser Orte im Osten Deutschlands, der eine lange Geschichte auch im Rechtsextremismus hat. Also wo eine große Angriffsfläche für Linksradikale und Linksextremisten immer schon da war. Man denkt an den NSU zum Beispiel, ne, der sich in Eisenach, wo sich Mundlos und Böhnhardt das Leben genommen haben.
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, ne, die zusammen mit Beate Zschäpe den NSU gebildet haben, also den nationalsozialistischen Untergrund, die sollen ja mindestens 10 Menschen getötet haben. Und 2011 hat man dann eben dort in Eisenach Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden.
Und so flog ja der NSU dann auch auf. Eisenach, da gibt es auch eine Szenekneipe, einen rechtsextremen Szenetreff. Und da sind dann im Oktober 2019 diese mutmaßliche Gruppe eben hingefahren und haben den Besitzer dieses Szenetreffs aufgesucht und haben die, ja, sind da in diese Räumlichkeiten reingeströmt und haben das Inventar zerlegt, sollen Aschenbecher geflogen sein und Biergläser, und es gab Faustschläge und es soll auch mit Schlagstöcken wieder gearbeitet worden sein. Und auch dieser Signature-Move, den ich vorhin erwähnt hatte, kam da wieder zum Einsatz. Also es wurde wieder gepfeffert, um die Spuren so ein bisschen zu verwischen, und dann ist man da wieder ganz schnell weg. Bei dem ersten Besuch in Eisenach nimmt eine Überwachungskamera am Haus gegenüber an der Straße die mutmaßlichen Täter auf, wie sie weglaufen. Aber die Bilder sind so schlecht, weil es auch Nacht ist und man erkennt die Klamotten nicht so richtig. Die führen die Ermittler dann offensichtlich noch nicht so richtig auf die Spur. Aber was trotzdem passiert ist, es gibt sozusagen noch einen zweiten Besuch dieser mutmaßlichen Täter in Eisenach. Und der findet dann im Dezember, ein paar Monate später, statt. Aus unseren Recherchen können wir rekonstruieren, was sich ereignet hat. Worüber aber am Ende das Gericht schließlich entscheiden muss, ist, was ist belegbar und sind die Taten den Angeklagten zuzuschreiben. Es ist nachts 3 Uhr. Der Betreiber dieser rechtsextremen Szene-Kneipe will nach Hause. Und vorher, das können dann die Ermittler auch rekonstruieren, sollen die Täter ihn auch richtig lange ausspioniert haben, sind da offensichtlich die Straße auf- und abgefahren und haben geschaut, was macht der, wann geht er nach Hause. Und als der eben seine Kneipe verlässt, folgen sie ihm bis zu seiner Wohnung und dann schlagen sie eben mit wieder Schlagstöcken auf ihn ein und verletzen ihn. Aber der Besitzer hat offenbar wie so ein Paketmesser oder sowas dabei und kann die Täter erstmal abwehren. Und dann lassen sie von ihm ab und stürzen sich aber auf die 3 Begleiter, offenbar auch Neonazis, die sich in ihr Auto zurückgezogen haben und fangen an, auf diesem Auto einzuhämmern. Und da gibt es so Bilder davon, wie sie, haben wir in die Hände bekommen, wie sie quasi, wie die ganzen Scheiben da zerschlagen sind. Und dann gehen sie da rein und schlagen dann eben auch auf die Insassen dieses PKWs ein und flüchten. Und jetzt machen sie richtige Fehler. Sie haben 3 Fluchtfahrzeuge. Lina E. sitzt in einem dieser Autos und wird dann auch kurzzeitig festgenommen, vorübergehend, wird dann aber wieder freigelassen. Und das zweite Auto fährt dann sogar auf dem Rückweg noch in Jena im Tunnel. Wer Jena und die Tunnel da kennt in der Stadt auf der Autobahn, der weiß, wovon ich spreche. Da gibt es nämlich ganz fiese Blitzer. Und ich bin da selber schon reingefahren. Und die fahren da auch rein. Die fahren aber nicht nur einmal rein, sondern die fahren zweimal rein, nämlich einmal auf dem Hinweg und auf dem Rückweg. Und das bringt die Ermittler dann auch weiter später.
Das soll passiert sein, hast du gesagt, 2019. Warum ist es denn jetzt erst zur Anklage gekommen?
Na, Johann G. war ja lange untergetaucht. Johann G. ist 2020 etwa abgetaucht, zusammen mit anderen dann auch später aus dieser Gruppierung. Und hat im Untergrund gelebt und die Ermittlungsbehörden haben Zielfahnder auf ihn eingesetzt und haben auch wirklich offensichtlich lange im Dunkeln getappt, wo er denn sein könnte. Bis dann irgendwann Zielfahnder des sächsischen LKA ihm auf die Schliche gekommen sind, weil er in einem Regionalzug von Weimar nach Jena gefahren ist mit einer anderen Person zusammen, die offenbar auch observiert worden ist. Und in dem Zusammenhang ist dem Observanten aufgefallen, naja, das könnte ja Johann G. sein. Und dann ging der Zugriff ganz schnell.
Johann G. ist ja seitdem im Gefängnis. Und mit ihm sind ja mehr Personen angeklagt. Lass uns doch nochmal genauer auf diese Gruppierung schauen, die er da angeführt haben soll. Wie bedeutend ist oder war diese Gruppierung?
Das ist eigentlich so ein bisschen das Entscheidende, dass wenn jetzt viele sich fragen, warum ist denn diese Anklage jetzt so bedeutsam, ne? Oder warum reden wir jetzt gerade darüber? Da muss man echt nochmal sehen, das gibt eine viel größere Gruppierung drumherum. Zumindest sehen das die Ermittler so. Die gehen nach unseren Infos davon aus, dass das bis zu 40 Tatverdächtige sind, die sich um diese Gruppierung drumherum schart mit mehreren Taten, die sie begangen haben sollen. Ja, es gibt auch mehrere Tatverdächtige, also 2, um es genau zu sagen, die bis heute nicht identifiziert sind. Und all diese Taten haben ja immer ein Muster gemeinsam. Und das steht für diese komplette Gruppierung. Und so sagt es uns auch der Chefermittler bzw. der Gründer der Soko Links, die wurde nämlich dafür damals ins Leben gerufen, als diese Taten plötzlich aufploppten.
Ja, die gehört zum sächsischen LKA.
Genau, ne? Dennis Kuhne ist der Leiter der Staatsschutzabteilung dort.
Die Gefährlichkeit dieser Gruppierung ergibt sich aus unserer Sicht sowohl aus der Tatvorbereitung als auch aus den Tatausführungen. Die Taten waren gekennzeichnet von äußerster Brutalität und von Heimtücke. Es wurde gezielt auf bestimmte Gliedmaßen und Körperteile wie den Kopf eingewirkt. Und diese äußerst klandestine und konspirative Tatvorbereitung in der Ausspähung der Opfer, dieses spurenvermeidende Vorgehen, als auch diese arbeitsteilige Ausübung der Taten, belegt diese Gefährlichkeit der Gruppierung aus unserer Sicht.
Was sagen denn Johann G. und die anderen Beschuldigten bzw. deren Anwälte zu den Vorwürfen in der Anklage?
Johann G. haben wir natürlich auch angefragt und haben dessen Anwälte kontaktiert. Und die haben dann aber zurückgemeldet, dass sie sich nur zu gegebener Zeit äußern wollen. Und dann hat eine andere Anwältin von einem weiteren Mandanten sich auch noch gemeldet auf unsere Anfrage und hat gesagt, sie hielt dieses Verfahren grundsätzlich für aufgebläht. Und die Vorwürfe der Ermittler gegen die jeweiligen Mandanten in diesem Verfahren zu wenig differenziert. Und ihr Mandant sei sowieso nur eine Randfigur. Prinzipiell muss man echt einmal anmerken, grundsätzlich gilt ja gegen alle diese Beschuldigten erstmal die Unschuldsvermutung. Das ist in einem Rechtsstaat so, das ist bei Linksextremisten so, das ist bei Rechtsextremisten so, das ist bei jedem Beschuldigten in diesem Land so. Und das gilt natürlich auch für diese Gruppierung, solange bis ein Urteil gesprochen ist.
Und Sebastian, wir reden ja über den sogenannten Budapest-Komplex und über Linksextremismus. In diesem Zusammenhang ging es ja zuletzt auch um eine andere Person und ihren Fall, der für viel Diskussion gesorgt hat.
In Budapest spielt sich derzeit ein deutsch-ungarisches Justizdrama ab. Maja T. aus Deutschland soll zusammen mit anderen aus der linksextremen Szene Neonazis in Budapest angegriffen und schwer verletzt haben. Allerdings ist Maja T. rechtswidrig von Deutschland nach Ungarn ausgeliefert worden, so das Bundesverfassungsgericht.
Als Karlsruhe am Morgen des 28. Juni entschied, dass Maja T. vorerst nicht ausgeliefert werden darf, hatte die Berliner Justiz schon vollendete Tatsachen geschaffen und Maja T. nach Ungarn ausgeliefert.
In welchem Zusammenhang steht denn die aktuelle Anklage der Bundesanwaltschaft mit dem Fall Maja T.?
Maja T. ist eine ganz besondere Geschichte, wie ich finde. So, die hat eigentlich, wenn man es so will, mit den Haupttaten dieser Gruppe oder das, wofür diese Gruppe steht und worüber wir eigentlich sprechen, nur am Rande, so wenn man es so will, zu tun. Maja T. ist eine non-binäre Person, die, das spielt auch gleich noch eine Rolle, die bei den Taten in Ungarn, über die ich anfangs gesprochen habe, beteiligt gewesen sein soll. Und nun gab es natürlich, es gibt ja in Europa das sogenannte Tatortprinzip. Das heißt, Ungarn ist der Tatort und Ungarn durfte den Haftbefehl in europäischen ausstellen. Als die Ermittlungsbehörden in Deutschland Maja T. festnahmen, gab es eben diesen europäischen Haftbefehl von den Ungarn. Und dann passiert halt der normale rechtsstaatliche Akt, dass quasi eine Person ausgeliefert wird, nämlich da, wo sie verurteilt werden soll. Nur wie es Maja T. passiert ist, das ist halt krass in die Kritik geraten. Das liegt einerseits daran, dass eben am Ende sagen es Gerichtsurteile, die nämlich eine Beschwerde von Maja T. gegen diese Auslieferung am Ende stattgegeben haben, dass diese Auslieferung in einer, naja, wenn man so will, Nacht- und Nebelaktion passiert ist. Also die Anwälte hatten nicht richtig ausreichend Zeit zu reagieren und sich da irgendwie drauf einzustellen und dagegen vorzugehen. Und andererseits sagen die Gerichte, naja, eine non-binäre Person in Ungarn, wo es viele Berichte darüber gibt, dass die Zustände in den Gefängnissen nicht den Menschenrechten immer entsprechen und schon gar nicht, wenn es um queere Personen geht oder Personen mit einer Identität, wie sie Maja T. hat. Das hätte mehr berücksichtigt werden müssen bei der Frage, liefert man einen solchen Menschen aus, ja oder nein. Es gab dann offenbar in der Gruppierung ein größeres Aufregen darüber, also weil man natürlich sich fragte, was passiert denn uns, wenn wir ausgeliefert werden? Da gab es ja neben Johann G. auch noch weitere, die untergetaucht waren in den letzten Monaten und Jahren. Also in Ungarn ist es ja auch so, dass man für vergleichbare Straftaten ein viel höheres Strafmaß bekommt als in Deutschland. Und jetzt schauen natürlich diese Beschuldigten da drauf und sagen, okay, wenn wir dann auch nach Ungarn ausgeliefert werden, dann verbringen wir die Hälfte unseres Lebens, ich übertreibe jetzt sozusagen, im Knast, ne?
11 Uhr am Amtsgericht in Kiel. In Begleitung ihrer Anwälte stellen sich zwei per Haftbefehl Gesuchte den Behörden. Auch im nordrhein-westfälischen Hamm stellt sich eine junge Frau.
Das haben die halt als große Furcht gesehen und das könnte ein Grund dafür gewesen sein, warum es am Ende jetzt im Januar dazu auch kam, dass sich 7 weitere mutmaßliche Linksextremisten, die an Taten beteiligt gewesen sein sollen, den Polizeibehörden gestellt haben, weil, glaube ich, da auch die Hoffnung ist, dass man eben nicht ausgeliefert wird, wenn man sich stellt.
Die Anwälte der heute Festgenommenen befürchten, ihre Mandanten könnten nun auch ausgeliefert werden.
Wir erwarten von der deutschen Justiz, dass sie in Deutschland ein Strafverfahren durchführt und dass es dann auch eine Verurteilung in Deutschland gibt.
Was könnte das deiner Einschätzung nach für die Zukunft dieser Gruppe, die ja auch die Hammerbande genannt wird, und für die Mitglieder bedeuten.
Naja, man könnte so ein bisschen sagen, das ist vielleicht jetzt das Ende der sogenannten Hammerbande. Also Hammerbande geht ja darauf zurück, wenn man an die Taten denkt, die ich vorhin geschildert habe. Mhm. Ja, also im Prinzip, wenn jetzt diese Anklage zugelassen werden sollte vom Oberlandesgericht Dresden, das muss ja noch entschieden werden, dann könnte das schon auch einer der aufsehendsten, erregendsten und bedeutsamsten Prozesse im linksextremistischen Bereich sein, der da jetzt nochmal kommt. Ja. Wir hatten bereits einen mit Lina E. Da gab es ja eine enorme Solidarisierungswelle. Es gab Proteste, auch in Leipzig, in Konnewitz. Es gab große Solidarisierungswellen mit Demos wie Free Lina-Plakaten. Also das ging deutschlandweit. Deswegen, es ist nicht nur eine Gruppe, die eine regionale Bedeutung hat, sondern die Szene hat da darauf im ganzen Land reagiert. Und das muss man gucken, wie das jetzt wird. Das wird wahrscheinlich eine ähnliche Solidarisierungswelle sein.
Sebastian, lass uns doch nochmal über diese Hammerbande hinaus und insgesamt auf die linksextremistische Szene in Deutschland schauen. Wie groß ist denn generell die Gefahr, die von dieser Szene aktuell ausgeht?
Was lange oder längere Zeit jetzt in der linken und linksradikalen Szene Common Sense war, nämlich dass Gewalt gegen, das klingt jetzt so komisch, aber Gewalt gegen Sachen und Gegenstände erlaubt oder gebilligt wird, aber Gewalt gegen Menschen verpönt wird. Dass sich das geändert hat in den letzten Jahren, das ist schon eine neue Qualität. Und wenn man da mit Menschen auch im Umfeld dieser Gruppierung spricht, dann sagen die auch so, ja, unsere Motivation ist es halt, wo der Rechtsstaat sozusagen aus deren Sicht vermeintlich diesen Rechtsextremisten nicht Einhalt gebietet in ihrem Handeln, müssen es jetzt die Linksextremisten tun und müssen quasi zuschlagen und mit ihrem Mittel der Wahl vorgehen können, mit Gewalt. Wenn man jetzt konkret auf diese Gruppierung und auf die Szene, aus der sie lokal kommt, nämlich Leipzig, einmal draufschaut, dann gab es da meines Verständnisses nach einen mitentscheidenden Auslöser, und das war der sogenannte Sturm auf Konnewitz oder sozusagen Marsch auf Konnewitz, ist in 2016 gewesen.
Es war eine Aktion weniger Minuten, so schildern es Augenzeugen. Über 200 rechter Hooligans ziehen durch eine Straße im Leipziger Stadtteil Konnewitz, zerschlagen mit Steinen Schaufenster, zünden Böller und Raketen. Kleinere Brände müssen von der Feuerwehr gelöscht werden.
Man muss sich das so vorstellen, das ist eine ganz lange Straße in Leipzig, die nach Konnewitz führt, vom Zentrum aus. Und die sind da einmal runter und haben da randaliert.
Die Polizei nahm mehr als 210 Rechtsextreme vorübergehend in Gewahrsam und ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. Leipzigs Oberbürgermeister nannte die Angriffe Straßenterror.
Und das hatte damals sozusagen auch die linksextreme Szene so überrascht, die waren darauf gar nicht eingestellt, dass man dann gesagt hat, in dieser Szene gesagt hat, die Rechten dürfen sich einfach nicht bei uns sicher fühlen. Und so haben wir es auch immer wieder als Motivation dann verstanden, warum dort vor Ort eine bestimmte Sicht auf, wie gewalttätig ist man, gekippt ist.
Also die Gewaltbereitschaft ist gewachsen, sagst du. Sieht man das denn auch in der Statistik? Sieht man da eine Häufung von politisch links motivierten Gewalttaten?
Ja, also wir müssen natürlich schon sagen, dass, Achtung, ne, kein False Balancing, da muss man auch aufpassen, ne, welche Schlüsse man jetzt zieht und dass man da keine falschen zieht, weil die Gefahr von False Balancing ist da schon groß. Also wenn man sich den letzte Woche vorgestellten Verfassungsschutzbericht einmal nimmt für 24, da ist ganz klar, wie auch in den Jahren zuvor, die Gefahr für die Demokratie geht von rechts aus. Politisch motivierte Straftaten von rechts sind wesentlich stärker. Auch die Gewalttaten sind wesentlich größer, die Zahlen, als von links, nämlich doppelt so groß. Aber, und das ist das Bemerkenswerte, dass insgesamt der politische Extremismus, wenn man so will, zunimmt. Also wir haben tatsächlich die Entwicklung, dass auch linksextremistische Taten gestiegen sind, nämlich um 37%, rechtsextremistische um 47%, aber eben auch die linksextremistischen. Und ja, was ich auch noch sehr interessant fand, wenn man sich diesen Verfassungsschutzbericht einmal anschaut, dann gibt es da Zahlen, die sagen, naja, die Gewalttaten zwischen Linksextremisten und Rechtsextremisten, also gegenüber der anderen Seite sozusagen, die sind auch angestiegen.
Verfassungsschutzberichte sind natürlich immer Momentaufnahmen über einen relativ kurzen Zeitraum hinweg.
Ja, das ist Professor Alexander Strassner von der Universität Regensburg.
Richtig Sinn ergeben solche Datenmengen im Grunde immer erst, wenn man sie im historischen Längsschnitt betrachtet, wie es sich im Verlauf von Jahren oder Jahrzehnten entwickelt hat.
Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich viel mit politischem Extremismus in seinen Forschungen.
Da entdecken wir im Augenblick eine relativ gleichförmige Entwicklung auf beiden Seiten, dass sowohl Linksextremismus als auch Rechtsextremismus sowohl an Personen immer mehr zunehmen, sowohl an der Gewaltbereitschaft der Personen immer mehr zunehmen, auch wenn es dann natürlich von Jahr zu Jahr immer mal wieder Schwankungen gibt, sodass dann die eine Seite oder die andere Seite überwiegt.
Wir können diese Phänomenbereiche im Extremismus nicht losgelöst voneinander betrachten. Das schaukelt sich ja de facto gegenseitig hoch.
Wir entdecken, dass immer mehr Menschen zumindest mal eine spontane Gewaltbereitschaft an den Tag legen und sich von den klassischen demokratischen Mechanismen wie Kompromiss und Kooperation entfernen.
Also wir sehen auch da einfach eine zunehmende Polarisierung.
So ist es, wie überall in der Gesellschaft, ja.
Du hast das Thema False Balancing angesprochen und gesagt, die größte Gefahr, die geht weiterhin von rechts aus. Jetzt steht eventuell, wenn das Oberlandesgericht Dresden die Anklage zulässt, ein sehr spektakulärer Prozess an. Du beschäftigst dich ja seit vielen Jahren mit beiden Seiten, mit Rechtsextremismus und mit Linksextremismus. Hast du den Eindruck, es wird bei der Gewalt von beiden Seiten mit zweierlei Maß gemessen?
Naja, es wird ja oft den Behörden vorgeworfen auch, ne, dass die mit zweierlei Maß messen würden oder der Politik auch genau. Ich finde halt immer, dass der ganzen Sache zugrunde liegt, dass es so ein Dilemma gibt, dass der Linksextremismus für sich ja glaubt, diese moralische Integrität zu besitzen. Ne? Also er tritt für das Gute an und der Rechtsextremismus ist das Böse. Nur am Ende, wenn der den Boden des Rechtsstaates verlässt, so, dann ist es ja genauso ein Problem, wie wenn das von der rechten Seite käme oder von einer anderen Extremismusseite, weil dann zerbröckelt diese Demokratie und Ermittlungsbehörden sind ja dafür da, dass dieser Rechtsstaat eingehalten wird. Politik im Übrigen auch. Und insofern finde ich diesen Vorwurf da sozusagen immer verzerrt an einer bestimmten Stelle, weil, also darum geht es einfach nicht, sondern diese Taten im extremistischen Bereich dürfen auf keiner Seite eine Rolle spielen. Sonst haben wir in dieser Demokratie ein Problem.
Wir haben jetzt ja schon über Leipzig gesprochen, über den Stadtteil Connewitz. Die Anklage oder den Prozess rund um die Anklage, der soll laufen am Oberlandesgericht in Dresden. Wie beurteilst du das? Ist linksextremistische Gewalt ein besonders ostdeutsches Phänomen?
Ich komme ja selber aus dem Osten Deutschlands und ich erlebe ja selber da auch, wie polarisiert die Gesellschaft ist und wer auf die nackten Zahlen schaut und wie sich die AfD sozusagen im Osten nicht nur durch Zustimmungswerte, sondern auch, wenn man sich die Funktionärszusammensetzung anguckt. Ich beschäftige mich ja viel mit der AfD in meiner Arbeit. Dann sieht man ja da auch, dass die Rechtsextremisten im Osten und Rechtsradikalen in der Partei einfach wesentlich mehr vertreten sind als im Westen. Und das sind ja alles so Indizien, wo man einfach weiß, da ist eine extreme Polarisierung da, eine extreme Angriffsfläche auch für Linksradikale und Linksextremisten. Ja, warum in gerade so kleineren Regionen wie eben Dessau, Wurzen, Eisenach, Erfurt, um nochmal die Orte auch der Taten zu benennen, wo sie stattgefunden haben sollen oder die der Gruppe zugerechnet werden von Ermittlern, dass das da passiert.
Sebastian, was wäre denn aus deiner Sicht der beste Weg von der Justiz, vom Staat und auch von der Gesellschaft, um aus dieser Gewaltspirale, aus dieser Polarisierung wieder rauszukommen?
Wenn man eine Idee hat, wie man dieser Polarisierung und den Auswüchsen davon, also in dem Fall extremistischen Straftaten, sehr gut Herr wird, dann ist man sozusagen wahrscheinlich der Alleswissende auf dieser Welt. Also nee, habe ich nicht.
Na gut, ob das ein gutes Schlusswort ist?
Wahrscheinlich nicht, aber also du kannst jetzt kritisieren, dass Demokratieprogramme abgeschafft werden unter der neuen Bundesregierung, was weiß ich was, aber das ist nicht das. Das löst ja sozusagen nicht den Kern. Der Kern ist, wie werden wir dieser polarisierten Gesellschaft Herr? Und wie schaffen wir es, dass wir kapieren in der Demokratie, dass wir miteinander einstehen, als uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Egal, ob das verbal gemeint ist oder praktisch gesehen sozusagen im Extremismus an den Rändern. Also ich kann nur sagen, ich beobachte das und finde, dass das alles öffentlich extrem relevant ist, weil Menschen müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und, und auch im Linksextremismus und auch wenn solche Straftaten begangen werden und auch wenn der Rechtsextremismus das viel größere Problem zahlenmäßig, zumindest laut Verfassungsschutzbericht, ist in diesem Land, so, dann muss man trotzdem über Linksextremismus berichten.
Vielen Dank, Sebastian.
Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
NDR-Investigativjournalist Sebastian Pittelko über Linksextremismus in Deutschland. In der vergangenen Woche hat der Generalbundesanwalt Anklage erhoben gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder einer linksextremistischen Gruppe rund um Johann G. Alle Updates zu dem Thema bekommt ihr auf tagesschau.de. Ist natürlich auch in den Shownotes für euch verlinkt. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Charlotte Horn und Marc Hoffmann. Produktion Jacqueline Bretschek, Adile Messmer, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbisch. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Bei Wild Crimes geht's um wahre Verbrechen von und an Tieren. Die neue Staffel schaut hinter die Kulissen der Glamour-Welt von Las Vegas. Ihr erinnert euch vielleicht an Siegfried und Roy und wie Roy von einem der Tiger der beiden attackiert wurde. Was steckte damals hinter dem Unfall? Es gibt viele Geheimnisse, die die Öffentlichkeit nie erfahren sollte und Zeugen, die bis heute nicht gesprochen haben. Wild Crimes, Siegfried und Roy und die Tigerattacke hört ihr in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.